Herzlich willkommen zum Part 1, zum ersten Teil unseres Podcasts zum Thema Musikproduktion. Mein Name ist Bernhard Baumgartner, ich bin der Moderator und neugierige Kerl hier und stelle alle Fragen an einen echten Musikproduzenten, nämlich an Thomas Foster. Willkommen, Thomas.
Hallo, Bernhard.
Und wir legen heute los mit der ersten großen Frage. Wenn ich mich entschlossen habe, ich will jetzt einsteigen in das Thema Musikproduktion, ich ein bisschen mehr als nur reinschnuppern, sondern schon ein bisschen ernsthaft loslegen. Was braucht man dazu? Was muss man investieren? Was sind so mal die Eckdaten dazu?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil sich das natürlich dramatisch verändert hat. War es früher so, dass ohne ein professionelles Tonstudio, und wenn ich früher meine, dann meine ich irgendwo beginnend 80er, 90er, wo ich aufgewachsen bin, Musik zu machen, ich brauche ein professionelles Tonstudio, sonst kann ich nichts Ernstzunehmendes produzieren. Kann man heute auf einen Laptop einen Nummer 1 Hit im Schlafzimmer produzieren? Das ist tatsächlich.
Also Schlafzimmer ist schon noch wichtig, aber also man braucht eigentlich kein richtiges Tonstudio mehr. Es reicht irgendwie vielleicht für Gesangsaufnahmen, dann im hochprofessionellen Bereich ist es ganz gut, aber da kann man sich für ein paar Stunden vielleicht in ein Studio einmieten, keine Ahnung. Aber so die Haupttracks kann man jetzt zu Hause machen ohne.
Genau, also alles, was man jetzt am Computer macht, kann man hier ganz allein mit Kopfhörern oder theoretisch am Sandstrand irgendwo mit seinem Laptop arbeiten. Eigentlich das, wo die Räumlichkeit wichtig ist, ist, wenn ich eben Gesangsaufnahmen mache, weil wichtig ist, wie klingt mein Umfeld. Wenn ich in einem halligen Raum stehe, dann klingt das natürlich nicht so toll. Da gibt es die lustige Geschichte von dem Sprecher, ich darf jetzt leider keinen Namen sagen, aber ein Werbesprecher, der alles in Deutschland gesprochen hat. Und die Firma, die schon mehr mit dem gemacht hat, wollte die aktuelle Kampagne zeitgerecht aufnehmen. Und er sagt, ja, ich bin aber leider auf Mallorca. Ah, bitte, es wäre so wichtig. Und er sagt, naja, ich kann es schon hier auf Mallorca aufnehmen, aber dann muss ich halt, kommen zusätzliche Studiokosten auf Sie zu. Ja. Das ist überhaupt kein Problem, stellen Sie uns das einfach in Rechnung. Hauptsache, wir kriegen es termingerecht. Gut, die Aufnahme ist nicht in einem professionellen Studio passiert. Sie ist in seinem Hotelzimmer passiert, wo er sein Mikrofon genommen hat. Er hat ein professionelles Mikrofon dabei gehabt, das hat er immer dabei, und hat sich die ins Bett gelegt und die Bettdecke über seinen Kopf gezogen, okay, damit er eben keinen Hall hat, damit eine sehr trockene Akustik hat. Ich habe immer noch dieses Bild vor mir, das damals in meinem Kopf entstanden ist, wie das Zimmermädchen reinkommt und da liegt dieser etwas ältere Herr im Bett, der Popo schaut so unter der Bettdecke raus und man hört nur die Stimme jetzt bei Mediamarkt.
So, also sehr, sehr schön. Aber das ist natürlich der Tod für jeden Studiobauer. Da gibt es ja eigene Akustiker, das ist ein richtiger Beruf, richtige Branche auch, die sich die, so ein Studio wie deines hier auch bauen und ausmessen und so weiter.
Ja. Aber das ist natürlich so ein. Der Job des Studiovermietens ist, glaube ich, sicher dramatisch schlecht geworden. Eher haben die ganz großen Studios, die jetzt Orchester aufnehmen zum Beispiel, überlebt, weil Orchester brauche ich noch immer ein riesengroßes Studio und kann das nicht irgendwie selber lösen. Auch wenn ich jetzt eine tolle Sängerin aus L.A. einfliege, werde ich dir wahrscheinlich nicht sagen, leg dich mal in mein Bett. Ich meine, das sage ich vielleicht trotzdem, aber
das wird nicht so sicher.
Das wird nicht der Weg sein, dass die sich die Bettdecke über den Kopf zieht. Das heißt, für Mikrofonaufnahmen muss man mal irgendwie etwas schaffen, mit dem man arbeiten kann. Und tatsächlich die Abhöre ist das zweite wichtige Thema. Einen kompletten Track nur mit Kopfhörer zu produzieren, ja, das ist möglich und das machen einige, aber es ist schwierig. Nämlich zu beurteilen, wie klingt's, für mich klingt's jetzt gut, wie klingt's denn im Club? Wie klingt's denn im Autoradio? Meistens hat man dann das Problem, man nimmt das auf oder macht ein MP3 draus oder irgendwas, hört sich's in seinem Auto an. Dann stellt man fest, ah, es klingt ein bisschen dumpf. Dann geht man wieder zurück, macht ein bisschen weniger Bässe. Dann hört man sich's im Club an und sagt, ja, ein bisschen Bässe wäre aber schon cool. Und so tappt man dauernd im Dunkeln. Das ist oft ein bisschen schwierig, deshalb, wenn man halbwegs gute Räumlichkeiten, muss ja kein professionelles Tonstudio sein, aber wenn man Räumlichkeiten hat, in denen es nicht zu viel hallt, in dem es eine angenehme Akustik hat und gute Boxen hat, dann kann man damit auf jeden Fall super arbeiten, ja.
Okay, dann gehen wir es mal von vorne an.
Ja.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, man braucht einen Laptop, also sagen wir mal, man braucht einen Computer. Dann stelle ich jetzt gleich mal zuerst die ganz große Frage, braucht man da jetzt so einen Computer mit einem großen Apfel mit dran oder braucht man, reicht jetzt ein PC aus?
Mac oder PC ist eine spannende Frage und meistens ist es eher eine Geschmackfrage, weil die meisten Leute sind mit einem Betriebssystem aufgewachsen und arbeiten schon ihr ganzes Leben mit dem und tun sich dann schwer, auf ein anderes umzusteigen. Und dann ist die Entscheidung eh schon gefällt. Es gibt Programme, die laufen gar nicht auf beiden Plattformen, wo ich zum Beispiel konkret weiß, der Logic Pro wurde ursprünglich von der Firma eMagic gemacht, wurde aber dann von der Firma Apple aufgekauft. Heute gibt es dieses Programm nur noch auf Mac. Apple verwendet das also ein bisschen als Köder für Musiker, dass die sich einen Mac kaufen müssen, wenn sie mit dem Programm arbeiten wollen. Es gibt auch ein paar Programme, die noch nur auf PC laufen. Bei FL Studio zum Beispiel weiß ich es, die sind jetzt gerade erst mit Version 20 rausgekommen, die erste, die auch auf Mac läuft. Aber im Prinzip kann man absolut mit einem PC arbeiten. Meistens fährt man damit ein bisschen günstiger. Apple ist meistens ein Ticken teurer. Aber man kann mit beiden super arbeiten.
Okay, wollen wir es ganz kurz durchgehen? Was muss ein PC haben, damit man halbwegs vernünftig so in der Einsteigerliga dabei ist?
Ich habe mir da einfach mal was rausgeschrieben, weil ich selber jetzt nicht der IT-Techniker bin, der das so perfekt weiß. Und da habe ich mir ein bisschen was zusammengesucht. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, ein Intel Core i5 oder i7 CPU, vorzugsweise mit 4 oder mehr Prozessorkernen, mindestens 8 GB RAM, viel Arbeitsspeicher ist wichtig, also gerne auch 16 oder 32 oder noch mehr. Eine große Festplatte ab 500 GB macht natürlich Sinn. Natürlich ist es angenehm, wenn man große Bildschirme hat, man kann einfach besser arbeiten. Wenn man mindestens 24 Zoll hat, sage ich mal, oder eine HD-Auflösung von 1920x1080 Pixel als Minimum. Bei Notebooks, viele arbeiten auch mit einem Notebook, weil es natürlich lässig ist, dass man das immer dabei haben kann und auch unterwegs arbeiten kann, aber da am besten mit Minimum 15 Zoll. Und das heißt, bei Apple weiß ich die Preise halbwegs, so ein iMac startet irgendwo bei 1.300 Euro, der Mac Pro habe ich mir notiert bei 3.400, wobei da ist ja jetzt gerade der aktuelle neuer erschienen, der tempomäßig und performancemäßig unglaublich einen draufsetzt.
Also das ist so der Maserati unter den Computern?
Ganz genau, das ist super Luxus jetzt. Der startet bei 6.000 Euro. Tatsächlich, glaube ich, aber macht's gar nichts. Lieber kaufe ich einen günstigeren Rechner, besser aufgerüstet. Wenn man den Mac Pro kauft, sollte man eher 10.000 Euro rechnen, damit der auch sinnvoll, damit sich's auch lohnt, den zu kaufen.
Dafür muss ich aber schon ein bisschen was verdient haben mit der Musik, damit ich mir den kaufe.
Oder von woanders eine gute Spritze bekommen. Das passiert ja auch manchmal.
Ah, okay.
Ja. Okay. Und das MacBook Pro habe ich mir noch notiert, bei 1.500 Euro startet das irgendwo. Das heißt aber, man kann tatsächlich mit 1.500 Euro auf jeden Fall schon gut arbeiten.
Okay, und möglicherweise habe ich ja ein Gerät, weil ich schon Videoschnitt mache oder etwas in der Art.
Die meisten haben ihren Rechner
wo ich schon was habe, wo ich
sage,
okay, oder ich kann was abstauben von meiner Schwester, die ihn eh nicht verwendet oder whatever, genau.
Ganz
jetzt
genau.
Mal kurz zurückkommen auf die Bildschirme, weil Bildschirm ist ja schon auch wichtig, wenn ich jetzt hergehe, weil ich habe ja dann diese Software laufen und wenn die Spuren jetzt klitzeklein sind, dann ja, ist es nicht so lustig, wenn ich jetzt nur 11 Zoll Bildschirm habe zum Beispiel, du hast gesagt, jetzt 24 Zoll oder mehr wäre jetzt super, kann ich jetzt, wenn ich eine normale Software habe, dann einen größeren Bildschirm anstecken und funktioniert das ordentlich? Jetzt an meinem MacBook zum Beispiel ein kleines?
Ja. Das ist immer eine Frage des Rechners, ob der die Anschlüsse hat für einen weiteren Bildschirm und so weiter. Bei Apple hat man das meistens, bei PC weiß ich es gar nicht so genau, aber ich nehme an, mittlerweile ist das alles nicht mehr so das Thema. Apple hat jetzt gerade, wie gesagt, vor wenigen Tagen war die Keynote, und wo sie neue Produkte vorgestellt haben und eben auch neue Betriebssysteme. Und die haben jetzt etwas Tolles gemacht. Wenn man ein iPad hat, kann man das mit einer ganz simplen Konfiguration, braucht man nur einstellen, dann hat man automatisch das iPad als zweiten Bildschirm zu seinem Rechner.
Wow, aber super. Das ist ja cool. Ich habe das mal in so einem Vorstadium gesehen auf einem YouTube-Erklärvideo und da haben die es gesagt, das ist sehr schön, weil du kannst am Hauptschirm praktisch arbeiten wie am Laptop oder am Standgerät und kannst aber dazu, also über Tastatur und Maus, kannst aber dazu dann am iPad mit dem Touchscreen arbeiten. Und das macht mit manchen Dingen total Sinn und ist auch ein
Das geht natürlich dann arbeiten. Vor allen Dingen gut, wenn die Software das geplant hat, wenn das eine Software ist, die dafür geeignet ist. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle neue Musiksoftware aus Berlin. Viel der Musiksoftware kommt aus Deutschland. Die heißt Bitwig. Wenigsten kennen die. Ist wirklich ein tolles Projekt. Und die haben die Software auch so geschrieben, man kann da ein Fenster aufmachen für Touchscreen. Weil am Touchscreen braucht man ein bisschen größere Druckflächen, damit man die gut bedienen kann und nicht das, was normal mit der Maus gemacht wird, versucht, mit dem Finger diese kleinen Punkte zu bedienen. Und die haben eine eigene Bedienoberfläche für Touchscreen gemacht, die kann man zusätzlich aufmachen. Da ist dann natürlich ideal, wenn man rechts den Touchscreen hat, wo man mit dem Finger drücken kann und links kann man mit Tastatur und Maus arbeiten. Sicher eine nette Möglichkeit.
Jetzt haben wir also gesagt, Mac oder PC, zeitgemäße Ausstattung, eher im besseren Niveau, damit ich schnelle Rechenvorgänge und auch parallele Rechenvorgänge schön machen kann. Können die dann schon alles, was ich brauche, oder brauche ich dann noch zusätzliche Soundkarten zum Beispiel?
Ja, Soundkarte ist ein wichtiger Punkt. Also die meisten Rechner haben sowas wie einen Kopfhöreranschluss, wo also der Ton schon rauskommt und wo man theoretisch auch Boxen anschließen kann. Meistens sind die nicht so toll in der Qualität und wenn es jetzt gerade um Musik geht, sollte man schon eine bessere Soundkarte haben als die eingebaut ist. Insofern macht es Sinn, eine externe Soundkarte zu haben. Vor allen Dingen auch, wenn ich Sound reinschicken will, weil das ist meistens gar nicht dabei, weil ich zum Beispiel ein Mikrofon anschließen möchte, das ich aufnehmen kann. Da gibt es also Soundkarten, die haben Minimum 2, oft aber auch mehrere Ein- und Ausgänge. Mhm. An die ersten 2 Ausgänge schließe ich meine Boxen an, meine Lautsprecher, die ich natürlich auch haben sollte, die auch ein nicht unwichtiger Punkt sind. Und an die Eingänge kann ich jetzt eine Gitarre, ein Mikrofon, irgendetwas, was ich aufnehmen möchte, anschließen. Da gibt es so große Namen hier, die professionelle Hardware machen. Audio-Hardware ist, da gibt es die RME, Richard Martha Emil, die starten so bei 700 Euro, das ist natürlich eher...
Ordentliche Investition schon mal, ja.
Ordentliche, gibt es deutlich günstiger. Man kriegt die wahrscheinlich ab 30, 40 Euro bekommt man die. Ich sage mal, ab 80 Euro hat man wahrscheinlich was Vernünftiges. Nach oben gibt es wenig Grenzen. Die Firma Moto möchte ich hier noch nennen, Focusrite, die Firma Native Instruments, auch in Berlin, eine große Firma, die ganz viel bisher eigentlich nur Software gemacht hat, sowohl für DJs wie Musikproduzenten. Die haben jetzt auch angefangen, Audio-Hardware zu machen, Complete Audio One, 1 oder 2. Die 1 oder 2, die starten so ab 99 Euro.
Und haben die dann auch schon ein Soundpaket mit dabei?
Das kann ich nicht genau beantworten, aber ich nehme an, dass ihre Stärke,
vielleicht
dass die so
ganz
viel Software
interessant,
haben,
das mal nachzuschauen,
dass da schon was automatisch dabei ist, ganz genau. Universal Apollo Twin habe ich mir noch notiert, aber da sind wir dann schon eher wieder bei 800 Euro aufwärts.
Also das ist so ein Kästchen, das stecke ich über USB an meinen Computer an.
Meistens USB.
Da habe ich dann, kann ich dann die Instrument Monoklinken reinstecken, XLR-Anschlüsse, Mikrofonanschlüsse. Vielleicht erklären wir noch kurz, was ein XLR-Anschluss ist. Das ist so an Mikrofonen hat man die meistens dran zum Beispiel.
Da kennt man sie am ehesten.
Ja, genau, das sind so etwa 3 Zentimeter Durchmesser, die Anschlüsse. Und da sind 3 Stifte gehen da raus praktisch. Das ist die Männlein-Seite und dann gibt es die Weiblein-Seite auf der anderen Seite, wo man die dann reinsteckt. Und das ist so ein Standard für sehr hohe Qualität an Übertragung für Audio.
Mhm, ganz genau. Da gibt es eben, das ist für Mikrofon hat man am ehesten XLR. Für Gitarre, Keyboard oder was immer man sonst noch anstecken könnte, ist es eher die Klinke. Aus meiner Kindheit kenne ich noch den Begriff Bananenstecker, der hat sich wohl nicht ganz so durchgesetzt, hat man für Klinke damals gesagt. Die Klinke kennt man vom Kopfhörer, der häufige Kopfhörerstecker ist der kleine, den wir auch früher beim iPhone, heute noch bei vielen Android-Handys haben und manche Kopfhörer haben den großen Stecker, das ist ein Klinkenstecker.
Den 3,6 mm Durchmesser.
So, genau.
Und da gibt es eben die Stereo-Variante für den Kopfhörer und die Mono-Variante für Mono-Instrumente.
Und es gibt sogar für Mono auch symmetrische Klinkenstecker, die dann symmetrisch das Signal übertragen. Was heißt symmetrisch? Dass es jetzt die Plus- und die Minusphase, ich weiß nicht, ob ich das jetzt perfekt formuliere, überträgt. Das bringt mit sich, dass man längere Strecken legen kann von Kabel, ohne dass es zu Störgeräuschen kommt.
So. Sie hören zu Hause an Ihren Empfangsgeräten, Thomas kennt sich wirklich aus. Jetzt sind wir kurz ein bisschen ausgeritten.
Das alles mal gelernt.
Ja, natürlich, ich merke es. Es ist auch gut, dass du dich wirklich auskennst, weil ich bin ja hier, um dir alle Fragen zu stellen, die ich mir schon immer gestellt habe und nie zu fragen getraut. Hätte ich mich schon, aber ich habe nicht gewusst, wen ich fragen sollte. Und jetzt habe ich die wunderbare Möglichkeit hier.
Deine Freundinnen konnten es nicht beantworten.
Nein, solche Freundinnen wollte ich nicht. Ja. So. Wir kommen zum großen Thema Mikrofone. Da gibt es ja von bis, oder? Ich kann ja heute, ich habe zum Beispiel für die Videogeschichten habe ich so ein kleines Ansteckmikro, das habe ich für 12 Euro gekauft. Das funktioniert erstaunlich gut. Es gibt Mikros, die kosten zigtausend Euro. Was braucht man? Also so jetzt, ich weiß es von Live-Auftritten mit meiner Band, da gibt es diesen Klassiker, das Shure SM58, kostet heute, glaube ich, bei 140 Euro. Ist so ein Allround-Star immer schon für Live, aber für Studio, glaube ich, weniger. Was muss man hier beachten und wo liegen wir da?
Nur mal, um zu zeigen, was für einen großen Range dieses Kapitel haben kann. Wie wir 96 dieses Studio hier gebaut haben. Wir waren zwei noch relativ junge Burschen. Wir waren, weiß nicht, 25 oder irgendetwas. Das kann man sich auch halbwegs ausrechnen, wie alt ich bin. Ich bin 50 jetzt gerade geworden. Wir haben damals das Studio gebaut und wollten überall nur das Beste. Und, das, und bei manchen Themen haben wir einfach gar nicht auf den Preis geschaut und dumm nicht auf den Preis geschaut. Und haben uns halt einfach mal das beste Mikrofon gekauft. Das war damals, wie man uns eingeredet hat, das Soundfield. Ein Großmembran-Stereo-Mikrofon, was sehr selten ist. Was es bedeutet, erkläre ich gleich noch. Was Großmembran bedeutet. Und das hat gekostet, ich glaube, 17.000 Euro.
Okay.
17.000, also damals noch in Schillingen. Frag mich nicht, was der Schillingpreis war.
250.000.
So in der Richtung. Wo man sich dachte, entschuldige, welches Auto kaufst du dir? Nein, ich kaufe mir ein Mikrofon. Aber da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, weil es musste alles das Feinste sein. Wir haben halt gerade das Glück gehabt, mit unserer Musik gut Geld zu verdienen. Und dann dazu noch einen Kredit aufgenommen und alles musste einfach nur super sein. Zum Glück haben wir diesen Größenwahn überlebt und es ging sich
und
alles
gut. Und diese Mikrofone halten auch eine Zeit lang.
Und die Mikrofone halten eine Zeit lang, muss man auch sagen. Ja, das ist ein sehr tolles Mikrofon. Ich habe das immer geliebt. Ich liebe es heute noch. Aber jetzt habe ich, ich mache ja meinen YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion. Und da ist es meine Moderation natürlich ein tragendes Element. Das habe ich immer mit diesem Soundfield-Mikrofon um 17.000 Euro aufgenommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ab und zu würde ich auch gern zu Hause eine Folge aufnehmen können, dass ich mal schnell, auch wenn das Studio belegt ist, was machen kann oder so. Und da habe ich mir ein Rode-Mikrofon gekauft für 139 Euro. Mhm. Ein USB-Mikrofon. Es hat schon den Vorteil, es hat alles schon eingebaut, den Eingangsverstärker, der ja sonst auch nochmal extra ist, weil man muss ja das Mikrofon erstmal auf den Pegel bringen, den die Soundkarte erwartet. Deshalb haben viele Soundkarten auch einen Eingangsverstärker mit eingebaut. Ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt zu der Audio-Hardware. Manche Karten haben ein Eingangsverstärker fürs Mikrofon mit eingebaut. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn man ein Mikrofon aufnehmen möchte. Denn wenn man das nicht hat, muss man einen separaten Eingangsverstärker noch kaufen. Genau. Und dieses USB-Mikrofon hat 139 Euro gekostet. Ich könnte heute, wenn ich ein YouTube-Video von mir anschaue, gar nicht mehr sagen, ist das mit dem Soundfield oder ist das mit dem Rode-Mikrofon aufgenommen, weil der Soundunterschied so minimal ist.
Okay.
Bei Sprache, wenn ich direkt nah dran bin. Wahrscheinlich, wenn man eine Geige aufnimmt und das Mikrofon steht 1-2 Meter weg und ich höre jede Reflexion aus dem Raum, wahrscheinlich da kommen die Unterschiede wieder zum Tragen.
Das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Wenn du jetzt eine wahnsinnig teure Soul-Sängerin aus USA einfliegen lässt für Aufnahmen, dann würdest du ihr wahrscheinlich nicht ein 140 Euro Mikro hinstellen.
Zumindest nicht dann, wenn ich das andere habe. Trauen würde ich mich schon, aber wenn ich das andere habe, dann stelle ich ihr natürlich das teurere hin, logisch. Ja. Aber ich glaube, wenig Sängerinnen würden den Unterschied erkennen.
Nein, aber nur, dass du der Qualität vertraust, die hinten rauskommt.
Natürlich.
Ich meine, Wenn's wenn geht, du sie beeindrucken willst, kannst du das vielleicht ja. anders auch nochmal.
Ja.
Anderes Thema.
Jetzt, wenn jetzt jemand überlegt, weil ich will professionellen Gesang aufnehmen, da gibt es jetzt mal Folgendes. Es gibt dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone. Der Unterschied ist, dass Kondensatormikrofone bekommen nochmal eine Spannung, und zwar 48 Volt vom Mischpult oder vom Eingangsverstärker, beziehungsweise eben möglicherweise auch von der Audio-Hardware
geschickt. Also das, was wir als aktiv oder passiv, also das wäre ein aktives Mikrofon, das wird zusätzlich mit Strom gespeist.
So ist es.
Wenn du das falsch machst, ich hatte das mal, wir haben mit der Band gespielt und ich hatte natürlich ein passives Mikrofon zum Live-Singen, das ist Shure SM58. Und mein Kollege, der das Mischpult bedient hat, auch kein Profi, hat ja sicherheitshalber irgendwie
die Spannung rausgeschickt?
Nein, ja genau. Und ich habe beim Singen dann immer gedacht, warum elektrisiert mich das dauernd auf der Lippe? Da bist du empfindlich. Ja, da war halt irgendein Schutz nicht drauf.
Genau. Also ich habe an der SAE Tontechnik studiert. Wir haben tatsächlich gelernt, man darf dynamischen Mikrofonen Spannung schicken. Es ist kein Problem.
Ja.
Weil es auch Mischpulte gibt, die haben nicht pro Kanal einen Schalter,
ja.
dass ich jetzt bei jedem Mikrofon entscheide, sondern du schaltest 48 ein für alle Mikrofone.
Ah, okay.
Und deshalb ist es angeblich kein Problem.
Okay. Ausprobiert. Aber ja, wie gesagt, mich hat sie...
Man vielleicht kriegt, bin ich
man kriegt halt kleine Stromschläge.
Ja,
vielleicht bin ich halt sensibel. Lass mich halt.
Oder so.
Ich bin Sprecher.
Da sage ich jetzt einfach mal nichts dazu.
Okay, also es gibt dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone. Der Unterschied für uns als zum Einstecken ist, der Kondensator braucht noch zusätzlichen Strom. Den kriegt er entweder vom Mischpult raus oder meistens kann man denen auch eine Batterie reinlegen in diese Mikrofone.
Okay. Ja, selten.
Ich kenne es von Reporter-Mikrofonen.
Ja. Mhm. Ja, das kann sein.
Da kannst du das machen. Genau. Und
dann gibt es jetzt noch eine dritte Kategorie, die nennt sich Großmembran-Mikrofone. Das sind, ich glaube, es sind dann immer Kondensatormikrofone. Ich sag da hoffentlich nichts Falsches. Und die hat man eigentlich im Studio. Die haben die Soundqualität, die wir haben wollen, wenn wir Gesang aufnehmen. Und da habe ich ein bisschen rumgeschaut, was es gibt, weil die meisten Leute wollen immer sofort wissen, was kostet es. Deshalb habe ich mich bemüht, hier immer auch finanzielle Beispiele zu bringen. Das günstigste Mikrofon, das man als Großkondensatormikrofon bezeichnet, mit dem man im Studio professionell Gesang aufnehmen kann, ist das Behringer, die Firma Behringer, Behringer B1, das kostet 69 Euro. Dann geht das weiter mit dem Rode NT1 um 159 Euro. Und jetzt geht es schön systematisch nach oben, das Neumann TLM 102, das man in sehr vielen Studios sieht, ist bei 699 Euro. Das Mikrofon, das man haben muss, ja, sonst kann man ja gar nichts machen, ist von der Firma AKG, das muss ich sagen, weil ich bin Österreicher und die Firma AKG ist auch aus Österreich. Das ist das C414, das ist auch so ein Standardmikrofon, das man im Studio sehr oft sieht. Und nein, man braucht das natürlich nicht, aber die AKG macht wirklich sehr gute Produkte, kann ich sehr empfehlen. Ich habe selber
kostet
als
dann etwa?
1390.
Okay.
Und das von den tollen großen Studios, die was auf sich halten, ist das U87 der Firma Neumann um 2.500 Euro. Auch so ein Standard irgendwie, den man sehr oft sieht.
Okay.
Und dann gibt es eben jetzt eine neue Generation, wo ich nur ein Beispiel kenne, nämlich von der Firma Rode, das NT-USB. Eine neue Generation von USB-Mikrofonen. Und die haben den Vorteil, dass die den Eingangsverstärker, den AD-Wandler, also die Audio-Hardware, bereits mit eingebaut haben. Ich stecke also direkt das Mikrofon mit USB an meinem Rechner an und da ist alles schon dabei und auch der Rückkanal ist dabei. Ich kann also den Kopfhörer an mein Mikrofon anschließen. Also alles, was ich so brauche zusätzlich zum Computer, ist in diesem Mikrofon drinnen, was super praktisch ist. Und jetzt an der Stelle denken sich wahrscheinlich viele, alles klar, das kaufe ich. Ich sage jetzt den einzigen Nachteil. Ich kann nicht zwei Audio-Hardware-Geschichten gleichzeitig an meinem Rechner anschließen. Wenn ich also mein USB-Mikrofon anschließe und sage, und jetzt will ich mir noch ein zweites Mikrofon kaufen, kann ich das nicht gleichzeitig anschließen, weil ich nur eine Audio-Hardware anwählen kann und das ist entweder die von dem USB-Rode-Mikrofon oder die von meinem Motor oder was immer ich für eine Audio-Hardware habe. Das heißt, es ist eine tolle Geschichte, um günstig eine Lösung zu finden, die alles abdeckt.
Also für Podcasting
perfekt,
gemacht, erfunden
perfekt.
Und hohe Qualität.
Ja, aber bei Podcasting sage ich dann auch, jetzt brauche ich ein zweites Mikrofon, weil ich einen Studiogast habe und schon kann ich mein USB-Mikro eigentlich wegstellen, zwei neue Mikrofone kaufen. Insofern sollte man gut vordenken. Ich habe es bei mir drüben in der Wohnung, da ist es perfekt, ich liebe es, es klingt toll, aber es ist halt die falsche Basis. Wenn ich dann erweitern möchte, fange ich nochmal bei Null an, das muss man wissen.
Danke, das war jetzt mal ein ziemlich intensiver Crashkurs im Thema Mikrofone, aber ich glaube, da kann man sich jetzt schon ein bisschen was vorstellen. Das Mikrofon ist ja das Instrument des Vokalisten, des Sprechers, des Sängers. Ja, wenn ich heute eine Gitarre habe, wenn ich heute einen Bass habe oder was immer, dann ist das mein Mikrofon an und für sich und muss es dann noch abnehmen irgendwie. Zusammengefasst, wir haben jetzt einen Computer, wir haben Audio-Hardware besprochen, wir haben jetzt Mikrofone besprochen. Jetzt kommen wir natürlich zur Software. Was brauchen wir denn da?
Man spricht von der DAW, das steht für Digital Audio Workstation. Da gibt's sowas wie Logic, das läuft eben nur auf einem Mac. Das Start ist dafür recht günstig eigentlich. Das startet bei 200 Euro. Firma Ableton zum Beispiel starten mit ihrer Standardversion auch bei 200. Cubase geht bei 300 los, das ist dann der Cubase Artist, aber die große Version kostet natürlich noch mehr. Also wir reden von 200 bis 500 Euro, was man nochmal für so ein Musikprogramm
ausgibt. Weil man schon
ausgibt.
Auch, ich natürlich wieder als Hobbymensch, dazu erzählen kann, dass es sowohl von Logic gibt, das GarageBand.
Die günstigere Version.
Die ist gratis, die ist beim Computer dabei, sozusagen. Bei Ableton gibt es auch eine Lite-Version, die kostet auch mal, jetzt heißt gar nichts, und da glaube ich 50 Euro oder ganz wenig. Ja.
Ja.
Ähnlich wird es auch bei Cubase sein. Also da gibt es überall so Einsteiger-Varianten und dann kann man es upgraden.
Ja.
Je nachdem, wenn man schauen kann, okay, benutze ich es wirklich und brauche ich dann die größere Version davon.
Genau. Was man vielleicht dann noch andenken muss, es ist unterschiedlich, wie viele Soundlieferanten bei so einer DAW dabei sind, also wie viele Synthesizer zum Beispiel und wie toll die klingen. Logic ist da sehr gut, Cubase ist da zum Beispiel nicht so gut, obwohl Cubase eine tolle Software ist. Also jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Da kann man eben externe kaufen. So, möglicherweise möchte man ein externes Plugin, sagt man dann, VST-Plugin, kaufen, einen Soundlieferanten, einen Synthesizer, wie zum Beispiel den Omnisphere, der nochmal 400 Euro kostet. Also ja, man kann da...
Also das ist quasi ein Instrument, das ich mir dazu kaufe und das kann den einzelnen, also diesen ganzen Synthesizer-Programm praktisch mit
Mit paar vielen
hundert Sounds oder vielen
Tausenden,
Sounds,
ja,
die ich dann auch noch bearbeiten kann und so weiter. Und dieses Package kostet nochmal 400 Euro.
Ja.
Okay.
Gibt es natürlich auch günstigere und so weiter, ja.
Gut, wir werden in der nächsten Folge gleich auf das Thema DAW oder DAW, wie ich so gerne sage, näher eingehen und das auseinandernehmen und neu zusammenbauen. Schön, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. In diesem Sinne wollen wir jetzt aber nochmal zusammenfassend kurz überschlagen, was braucht man denn so Minimum an Investition, um amtlich loslegen zu können.
Ja, ich würde mal sagen, Computer ab 1000 Euro. Im Optimalfall hat man schon einen. Die Software sollte man mal 500 Euro nochmal rechnen. Audio-Hardware fängt irgendwo bei 99 Euro an. Rund man es auf 2000 Euro. Wenn man noch keinen Computer hat und etwas haben möchte, mit dem man professionell arbeiten kann, dann geht das bei 2000 Euro los.
Ja. Gibt aber auch eine ganze Menge Tricks und Möglichkeiten, sich dem ganzen Thema zu nähern. Und wenn man jetzt noch nicht sagt, ich habe jetzt schon 2000 Euro zur Hand, zahlt sich jedenfalls aus, die nächsten Folgen von unserem kleinen Podcast hier anzuhören, weil wir werden eine ganze Menge Tricks und Tipps und Kniffe verraten und ein bisschen auch Philosophie dazu liefern. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es wird gehen um Audio Software, welche Varianten es da gibt und was man damit alles anstellen kann.
Mein Name ist Thomas Foster.
Und mein Name ist Bernhard Baumgartner und ihr hört den Podcast Thomas Foster Musikproduktion, in dem sich alles um das Thema Musikproduktion dreht.
Ihr findet Thomas Foster Musikproduktion auf YouTube und Facebook. Dort findet ihr auch Tutorials für die wichtigsten DAWs, also Musikprogramme wie Ableton, Logic, Cubase, FL Studio, wie auch die wichtigsten Plugins und Synthesizer.
Richtige schöne Übersicht. Und übersichtlich gibt's das alles unter www.thomasfostermusikproduktion.com. Und an dieser Stelle sagen wir Danke fürs Zuhören.
Immer kreativ bleiben. Cheers!